Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, auch ich freue mich ganz besonders, dass so viele junge Genossen von der STJ hier sind. Ich erinnere mich gerne an meinen 60. Geburtstag, den ich in Hannover im DKP-Haus abgefeiert habe und auch eine große Anzahl von STJ-Leuten gekommen sind und haben noch eine Stunde Arbeiterlieder gesungen. Also da möchte ich mich nochmal auch, ihr seid eine Generation weiter, aber trotzdem, ich habe die STJ immer in sehr, sehr guter Erinnerung behalten. Dann möchte ich mich zunächst herzlich für die Einladung hier bedanken und ich bin gerne gekommen. Ich bin auch nicht das erste Mal in Göttingen. Ich war auch hier schon mal, habe auch schon mal hier an der Uni einen Vortrag gehalten und so. Ich komme auch gerne nach Göttingen. Meistens fängt man ja mit der Biografie an. Biografie mit PH oder mit F. Also ich sage lieber, ich erzähle euch ein bisschen was aus meinem Leben, von meiner Lebensgeschichte. Ich bin 1938 in Berlin geboren. Meine Mutter stammte aus einer jüdischen Familie. Mein Vater war Kommunist und arbeitete für die Rote Armee im Untergrund während des Krieges. 1944 wurden wir in Berlin ausgebombt und nach Fürstenberg an der Havel evakuiert. Dort erlebte ich das Ende des Krieges. Und da war ich schon oder erst 6 Jahre alt, kann mich aber noch gut an viele Einzelheiten erinnern. Ihr müsst wissen, Fürstenberg an der Havel liegt direkt, nur durch den Schwedsee getrennt, am KZ Ravensbrück. Und ich kann mich an viele Einzelheiten erinnern. Insbesondere registrierte ich und auch meine Familie, dass die Frauen in der Stadt in Fünferreihen durch die Stadt getrieben wurden. Und die Erinnerung daran, ich kann mich an kein Gesicht einer Frau erinnern, ich kann mich aber an die Gaffer, die rechts und links an der Straße standen, nicht erinnern. Und die Gesichter werde ich nie vergessen, überheblich, so als wenn es ihre eigenen Gefangenen wären. Das sind auch bleibende Erinnerungen aus meiner Kindheit. ...1946... kam mein Vater aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft zurück. Wir zogen dann von Fürstenberg nach Neustrelitz und dort war mein Vater Mitbegründer der SED. Allerdings kam er wegen seiner Kriegsgefangenschaft bei den Amerikanern bei Torgau in Verdacht und wurde dann bei einer der Säuberungswellen auch kurz verhaftet. Dieses Schicksal teilte er natürlich auch noch mit einigen anderen. In der Zeit des beginnenden Kalten Krieges und vielen alten Kommunisten und Sozialdemokraten in der sowjetischen Besatzungszone. Für meinen Vater und meine Familie und auch für mich in den ganzen Jahren war das kein Anlass, unsere politischen Überzeugungen zu ändern. Aber trotzdem, da eine neue Verhaftung bevorstand, siedelten wir nach West-Berlin um. Damals brauchte man noch nicht flüchten, da konnte man noch umziehen. Das war 1950. Ich wuchs in der gespannten Atmosphäre des geteilten Berlin der 50er Jahre auf. Die antikommunistische Grundhaltung der meisten West-Berliner teilte ich nicht. Das Verbot der KPD 1956, ich war gerade 18, und die erneute Verfolgung von Kommunisten fand ich überhaupt nicht in Ordnung und konnte es eigentlich auch als junger Mensch gar nicht verstehen, wieso nach dem Krieg und nach dem Elend, was auch durch die Faschisten den Kommunisten zugemutet worden ist, die KPD verboten wurde. Als in der zweiten Hälfte der der 60er Jahre die Bundesrepublik und als ich in der zweiten Hälfte der 60er Jahre und besonders in West-Berlin die studentische Jugend, die studierende Jugend sich gegen den restaurierten Adenauer-Staat aufregten und revoltierten, wurde ich auch wieder politisiert. In dieser Zeit bekam ich auch Kontakt zu Vertretern der DDR. Ich habe an den Studentenunruhen in Berlin in der Afrikanischen Straße teilgenommen und es war auch ein richtiger revolutionärer Aufbruch zu der Zeit. Das war eigentlich in der Art habe ich das kaum wieder erlebt, wie diese 68er. Das war schon toll, aber wie gesagt, ich war dann der Ansicht, dann von der Polizei zusammengeprügelt zu werden und so konnte man eigentlich wenig erreichen. Und ich habe mich dann entschlossen, für die militärischen Nachrichtendienst der DDR nach Bonn zu gehen. In Bonn, das kann ich auch niemand empfehlen, am 1. Januar irgendwo in eine fremde Stadt zu ziehen, ist morgens dunkel, abends dunkel. Ich hatte zwar natürlich eine Arbeit dort, eine ganz normale Arbeit bei einer großen Versicherung. Und das war schon zur Abdeckung natürlich wichtig. Aber es hat lange gedauert, bis ich mich an dieses etwas kleine, aber inzwischen doch ganz angenehme Bonn gewöhnen konnte. Ach, ich möchte an dieser Stelle auch nochmal einfügen, dass die Kundschafter der DDR nicht alle der Hauptverwaltung Aufklärung des Ministeriums für Statistische Sicherheit der viel zitierten Stasi angehörten. Meine Ansprechpartner stellten sich später, als wir uns dann schon politisch näher gekommen waren, als Aufklärer der Nationalen Volksarmee vor. Ich erwähne das nicht, um mich von der bösen Stasi zu distanzieren. Es ist einfach nur ein Detail, was die besondere Zielrichtung meiner Tätigkeit erklärt. Ich wollte ja insbesondere das Ministerium der Verteidigung aufklären. Nach meiner Umsiedlung nach Bonn lernte ich schon bald meinen langjährigen Freund Ion Streffer kennen. Schnell fanden wir Gemeinsamkeiten sowohl in der politischen als auch in der gesellschaftlichen Orientierung. Ion hatte seinen Wehrdienst bei der Bundeswehr absolviert. Mit einer Referenz seines früheren Kompaniechefs bewarb er sich beim Verteidigungsministerium. Aufgrund seines Abschlusses einer Handelsschule und einer Großhandelskaufmannslehre wurde er als Sachbearbeiter dort im Verteidigungsministerium eingestellt, und zwar nicht irgendwo, sondern im Vorzimmer des Planungsstabes des Verteidigungsministeriums. Das war, ja, das kann man nicht, sowas kann man nicht irgendwie konstruieren, das ist einfach ein Glücksfall, ne? Seine Kollegin in der Firma, an der er arbeitete, dessen Mann war Bote dort, und der erzählte seiner Frau, da wird ein Job frei, und dann hat er sich auf den beworben und war plötzlich im Vorzimmer des Ministers im Planungsstab. Dadurch hatte Egon unmittelbaren Zugang zu absoluten Spitzeninformationen der Geheimhaltungsgradstufen streng geheim, NATO-Secret und US-Top-Secret. Während Egon die Informationen beschaffte, war es meine Aufgabe, als sogenannter Resident Egon den Rücken frei zu halten, den Funkkontakt mit Ost-Berlin zu halten, das Material zu fotografieren und für den Weitertransport des Materials zu sorgen. Da die Dokumente, zu denen Egon Zugang hatte, sehr umfangreich waren und wir sie rein quantitativ nicht bewältigen konnten, war es meine Aufgabe, eine gewisse Vorauswahl nach militärischer Relevanz zu treffen. Insgesamt, so darf ich etwas unbescheiden sagen, war unsere Tätigkeit sehr erfolgreich. Wie ich erst nach 1990 erfuhr, wurde ich und Egon als Spitzenquellen beim Verteidigungsminister der DDR eingestuft. Wie ich ferner nach 1990 erfuhr, gab es noch mehrere gute Quellen in der Bundeswehr und der NATO, die es dem Warschauer Vertrag ermöglichten, in der gefährlichen Zeit des Kalten Krieges jederzeit ein vollständiges und realistisches Bild der militärischen Absichten und Fähigkeiten der Bundeswehr und NATO zu erstellen. Egon Streffer litt seit seiner Jugend an einem Herzfehler. Im Sommer 1989 erlag er im Urlaub einem Herzinfarkt. Das war nicht nur für mich als Freund ein schwerer Verlust. Im Nachhinein muss ich aber auch sehen, dass ihm dadurch die Enttäuschung über den Verrat, wir sind beide verraten worden, und eine sicher zu erwartende, langjährige, wahrscheinlich 12-jährige Haftstrafe erspart blieb. Für mich selbst war im Sommer 1989 meine Tätigkeit als Kundschafter auch beendet. Durch Verrat des Überläufers Eberhard Lehmann holte mich im April 1990 meine Tätigkeit wieder ein. Nachdem im Februar 1990 die noch existierende DDR alle verurteilten Spione des Westens bedingungslos freigelassen hatte, sah die Bundesrepublik sich nicht in der moralischen Pflicht, ihrerseits sogenannte teilungsbedingte Straftaten in Gänsefüßchen von weiterer Strafverfolgung freizustellen. Im Gegenteil, die kalten Krieger in den bundesdeutschen Geheimdiensten und bei der Bundesanwaltschaft konnten ihren Antikommunismus ausleben. Die Wiedervereinigung Deutschland wurde als sogenannter Beitrag initiiert, wie ihr alle wisst. Die DDR unterwarf sich den Spielregeln und Wertvorstellungen des Westens. Wie bekannt übten die zuständigen Spionagestrafsenate in den Oberlandesgerichten, die meisten wurden am Oberlandesgericht in Düsseldorf und Oberlandesgericht in München abgehandelt. Wie bekannt übten die zuständigen Spionagestrafsenaten in den Oberlandesgerichten ihre Rechtsprechung zum Paragraph 93 bis 101 des Strafgesetzbuches weiter aus. Also 93 heißt geheimdienstliche Agententätigkeit, 99 Landesverrat und 101 ist dann Hochverrat. Und sahen in der DDR immer noch einen feindlichen Staat. Das im Sommer 1990 mit der letzten DDR-Regierung abgesprochene Amnestiegesetz scheiterte im Wahlkampf im September 1990 an taktischen Überlegungen der SPD. Während die in der DDR enttarnten und verurteilten Spione des Westens schon längst frei waren und rehabilitiert, entschädigt wurden, setzte der Justizapparat in Form von Prozessen und Strafurteilen Fakten. Also es gab 3x12 Jahre, darunter Rainer Rupp, Klaus Kuhn, Walter Gebauer, der inzwischen verstorben ist. Dann etwa 20x6 Jahre und noch etwa 10x4 Jahre. Insgesamt haben wir 100 Jahre errechnet. Und dass ich natürlich auch nicht zu kurz gekommen bin. Ich bekam 6 Jahre, wovon ich 4 Jahre als Gast der Bundesanwaltschaft in 6 Haftanstalten in Anspruch nehmen musste. Ja, meine Erfolge bei meiner Aufklärung in Bonn war ich erfolgreich. In meinem Urteil vom Oberlandesgericht Düsseldorf wird alles, was nach Ansicht des Gerichtes bewiesen ist. Sie konnten mich natürlich nur für das verurteilen, was sie auch beweisen konnten, pedantisch aufgelistet. Die Fakten, die meiner Ansicht nach am meisten der Friedenssicherung gedient haben, möchte ich hier euch nicht vorenthalten. Das war unter anderem Weitergabe der Verhandlungspositionen zur Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE, zu den MBFR-Verhandlungen. MBFR waren die Abrüstungsverhandlungen in München. Zu Sol 2, das waren die Atomabrüstungsverhandlungen. Zu Analysen des Warschauer Vertrages. Das war natürlich sehr interessant, weil immer alle gerne wussten, was die anderen in ihren Tagungen da so beraten. Dann Rüstungskontrolle und Rüstungsprobleme aktueller Art. Dann die INF-Studien, das waren die Abrüstungs der Mittelstreckenraketen. Ihr erinnert euch, SS-20 gegen Pershing 2, die große Demo im Bonner Hofgarten, wo heute noch manche von schwärmen, zu viele Leute auf die Straße gebracht zu haben. Und dann nicht zu vergessen, die SDI-Studien, das war Krieg der Sterne, erinnert euch an Reagan, das war ja eines seiner größten Sachen damals. Ja, die jüngeren Leute werden das nicht mehr so wissen. Aber jedenfalls, Reagan, Krieg der Sterne, heute ganz aktuell, die Raketenabwehr, die ja an den Toren Russlands heute unter anderem steht und die immer noch nicht funktioniert. Bei jedem dritten Raketentest ist etwa einer funktioniert einer, und dann muss man ja auch dabei berücksichtigen, dass sie Raketen abschießen, die sie selbst vorher abgeschossen haben. Ist ja was anderes, als wenn feindliche Raketen ankommen. Also dieses ganze System ist seit 30 Jahren, sagen wir mal, eigentlich nur dafür da, um die Rüstungsindustrie zu finanzieren. Der Vorsitzende Richter Wagner, also übrigens der Überläufer, der mich verraten hat, der ist zwischenzeitlich verstorben. Und der Vorsitzende Richter Wagner, der mich verurteilt, ist auch inzwischen verstorben. Aber immerhin kann ich ihm noch ein paar nette Worte hinterherwerfen. Er hat in seinem Urteil geschrieben, wörtlich, es kann zu sein, also zu meinen Gunsten angenommen werden, dass er von der durch seinen Lebensweg beeinflusste Vorstellung bestimmt war, für Entspannung zwischen den Blöcken zu sorgen. Das hat mich dann natürlich trotzdem dann zu 6 Jahren verknackt. Ne? Bis ich schließlich das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 15. Mai 1995 zu der Grundsatzfrage äußerte, waren schon hunderte von Strafurteilen ergangen. Wer die deutsche Justiz kennt, wird sich auch kaum wundern, dass die Verfassungsrichter sich scheuten, hunderte von Urteilen ihrer Kollegen wieder aufzuheben oder möglicherweise eine Flut von Entschädigungsforderungen auszulösen. So kam es zu dem höchst kontrovers diskutierten Drei-Klassen-Strafrecht und der Drei-Klassen-Spionage-Urteile. Also einmal derjenige, der Ostberlin nicht verlassen hat, also der wird gar nicht bestraft. Derjenige, der seinen Lebensmittelpunkt, das hört sich an wie Lebensmittelkarten, der seinen Lebensmittelpunkt in der alten Bundesrepublik hatte, bei dem besteht kein Strafhindernis. Das heißt, er wird so bestraft, als wenn es gar keine Vereinigung gegeben hätte. Und das heißt natürlich in der Praxis, dass dabei nicht berücksichtigt worden ist, es gab keinen Austausch mehr und es gab auch keine Unterstützung der Rechtsanwälte und so weiter, also nicht mehr. Das heißt, man konnte im Grunde das nicht vergleichen mit der Strafe vor der Wende. Aber sie haben gesagt, es besteht kein Verfolgungshindernis, also haben die angesehen, als wenn es genauso wäre, die vor, also wenn die Strafe bei denen ihren Lebensmittelpunkt in der alten Bundesrepublik gehabten, genauso zu bestrafen sind wie vor der Wende. Und dann die dritte Gruppe, die keine Treffs im Westen oder westlichen Ausland wahrgenommen haben, also die sich mit ihren Agenten nicht in Hannover oder Bonn oder sonst wo getroffen haben oder auch in Rom oder London oder sonst wo, sondern die immer in Ostberlin geblieben sind, die werden dann auch nicht zu bestrafen. Also die haben das in drei Gruppen unterteilt. Ein Rechtsgutachten des Professor Helmut Ritter, der ist in Marburg, der ist, glaube ich, aber heute nicht mehr, der ist heute irremitiert, aber der hat in seinem Rechtsgutachten dazu gesagt, dass dieses aus rein rechtlicher Sicht dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil nicht den tatsächlichen Recht entspricht. Jutta Limbach hat das in der Luft zerrissen. Die Mehrzahl der Rechtswissenschaftler in den Universitäten hielten die unterschiedliche Behandlung der Spionage Ost-West für rechtlich nicht vertretbar. Man muss auch berücksichtigen, dass in dem Bundesverfassungsgerichtsurteil 5 Richter dafür waren und 3 dagegen. Das sind ja mal 8 Richter. Und die 3 Richter haben dann ein Minderheitenurteil, was, das ist so üblich, verfasst. Und dort steht drin, dass entweder alle bestraft werden müssen oder keiner. Also dieses, die haben auch dieses Dreiklasse Strafrechter kritisiert. Aber für die Öffentlichkeit war das Thema erstmal durch. Andererseits konnten wir miterleben, dass die Opfer der Wehrmachtsjustiz nach mehr als 5 Jahrzehnten doch noch Gerechtigkeit widerfuhr. Einen, wenn auch nicht mit unserer Situation vergleichbarer Fall, stellt das Todesurteil gegen Bonhoeffer dar. Vom Reichskriegsgericht wurde er wegen Hochverrat zum Tode verurteilt und noch im April 1945 hingerichtet. Das Todesurteil gegen Bonhoeffer und andere Widerstandskämpfer galt der deutschen Justiz in mehreren Verfahren bis in die 90er Jahre als wirksam. Erst 1995, also nach 50 Jahren, wurde das Urteil für nichtig erklärt. Sie haben also, wenn auch nur gering, eine Chance, wenigstens noch posthum freigesprochen zu werden. An dieser Stelle ein paar Gedanken zum Phänomen der Spionage. In einer nicht friedlichen Welt hat jeder Staat legitime Interessen, seine Sicherheit und Souveränität zu verteidigen. Dazu gehört eine realistische Einschätzung der Möglichkeiten und Absichten des potenziellen Gegners. Die nötigen Informationen werden von Auslandsnachrichtendiensten auch aus nicht öffentlichen Quellen und gegen den Willen des betroffenen Staates gewonnen. Also, was man Spionage nennt, gleichzeitig möchte jeder Staat eigene Schwächen verbergen, weshalb er sich gegen die gegnerische Spionage wehrt. Spionage ist auch einerseits moralisch vertretbar, während es gleichzeitig die Abwehr der gegnerischen Seite ebenfalls ist. Natürlich aus ihrer Perspektive. Nicht legitim ist die Spionage zur Vorbereitung von Aggression. Das ergibt sich hauptsächlich aus dem Verbot von Angriffskriegen, wie es im modernen Völkerrecht verankert ist. Eine legitime Abwehr ist es deshalb, eventuelle Angriffspläne und Angriffsvorbereitung eines potenziellen Gegners auszuforschen. In den Jahrzehnten des Kalten Krieges ging es zumindest seit dem nuklearen Pakt zwischen den beiden Blöcken nicht um tatsächliche Angriffsabsichten einer der beiden Seiten. Das amerikanische Atombombenmonopol Ich war mit der Zündung der ersten sowjetischen Atombombe im August 1949 gebrochen. Und die annähernde Parität der Einsatzmittel, hat man ja von der Koexistenz der beiden Blöcke immer gesprochen, wurde im Oktober 1957 der Weltöffentlichkeit mit dem Start des ersten sowjetischen Sputnik eindrucksvoll demonstriert. Damit war ein direkter Krieg zwischen den beiden Großmächten praktisch nicht mehr durchführbar. Allerdings gab es mehrmals gefährliche Situationen, in denen auch Missverständnisse und Fehleinschätzungen die Welt an den Rand eines Dritten Weltkrieges geraten ließen. Das bekannteste Beispiel ist die Kuba-Krise 1962. Aber auch bei einigen weniger bekannten Fehlalarmen oder unbedachten Provokationen gab es sehr kritische Situationen. Hervorzuheben sind US-Übungen und Studien 1983 unter dem Decknamen Canopy Wing. Hierbei ließ die US-Führung unter Präsident Ronald Reagan durchspielen, ob ein atomarer Enthauptungsschlag gegen die Führungszentren der Sowjetunion möglich und ein Atomkrieg doch führbar und gewinnbar wäre. Einige entsprechende Aktivitäten wurden von der sowjetischen Führung als unmittelbare Vorbereitung eines atomaren Erstschlags interpretiert. Ja, mit dem atomaren Erstschlag, der ist ja heute auch noch nicht aus der Welt. Ne? Also man hat immer so die Vorstellung, Obama läuft mit dem roten Köfferchen rum, man kann jederzeit auf den Knopf drücken. Also der atomare Erstschlag ist tatsächlich nach wie vor hochaktuell. Durch innere nachrichtendienstliche Quellen im NATO-Hauptquartier in Brüssel konnte die Sowjetunion überzeugt werden, dass es keine unmittelbaren Angriffsabsichten vorlagen und ein denkbarer Präventivschlag nicht angesagt war. Die wichtigste dieser nachrichtlichen dienstlichen Quellen in der NATO war unser Kollege Rainer Rupp, mit dem ich seit Jahren bestens bekannt und auch befreundet bin. Das werde ich jetzt vielleicht mal weglassen. Ja, vielleicht noch zu dem, was auch immer aktuell wieder in den Medien ist, Snowden, Manning, also das Whistleblowing. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit, illegitim Staatsgeheimnisse zu enttarnen. Aber das, wie gesagt, nur am Rande. Ich wollte noch auf eine Konferenz hinweisen, die am 7. Mai 2004 in Berlin stattfand, an der ich mich auch beteiligt habe. Die hieß Spionage für den Frieden. Veranstalter waren das Berliner Alternative Geschichtsforum der Gesellschaft zum Schutz für Bürgerrecht und Menschenrechte, GWM, die Gesellschaft zur rechtlichen humanitären Unterstützung, GRH, die Rosa-Luxemburg-Stiftung und die Helle Panke in Berlin. Die dort vortragenden ehemaligen Chefs der Aufklärungsdienste der DDR und der Sowjetunion und auch mehrere Kundschafter machten für sich geltend. Jetzt meine Stimme ganz weg. Machten für sich geltend, die Spionage nicht zwecks Angriffsvorbereitung eingesetzt, sondern in defensiver, friedenserhaltender Absicht betrieben zu haben. Auch der ehemalige Abteilungsleiter der CIA, Milton Byrne, immerhin ist der da auch zu der Konferenz angereist, nahm in seinem Vortrag für die CIA in Anspruch, im Kalten Krieg der Friedenssicherung gedient und in mehreren kritischen Situationen der Eskalation zu einem heißen Krieg entgegengewirkt zu haben. Das Einvernehmen in der dortigen Konferenz, das auch unserem Selbstverständnis als Kundschafter des Friedens entspricht, bedeutet aber nicht, dass Spionage automatisch dem Frieden dient. Eher im Gegenteil, während im Kalten Krieg durch das Gleichgewicht des Schreckens die wechselseitige Spionage hauptsächlich der Vermeidung eines für beide Seiten vernichtenden Krieges diente, steht heute wieder Angriffsvorbereitung im Vordergrund. Unter dem Slogan asymmetrischer Konflikt verbirgt sich die zeitgenössische Variante des Kolonialkriegs, wir im 5. und 19. Jahrhundert mit modernen Waffen gegen einen hoffnungslos unterlegenen Gegner geführt wurde. Der Völkerrecht zumindest umstrittene Drohnenkrieg der USA kennzeichnet die wieder alltäglich gewordene militärische Gewaltanwendung und die heutige Tätigkeit von und der Geheimdienste. Am 20. Juni, also im nächsten Monat, jährt sich zum 23. Mal der Tag, an dem der Deutsche Bundestag mit nach kontroverser Debatte den Umzug nach Berlin beschloss. Dieser Beschluss bedeutete de facto auch für Bonn das Ende der Quasi-Hauptstadt. Ich weise deswegen darauf hin, weil wir reden ja vom Kalten Krieg und der Kalte Krieg ist zeitgleich fast identisch mit der Bonner Republik. Das ist den vielen gar nicht bewusst, aber wenn man mal in die Kalender guckt, bis auf wenige Monate ist der Kalte Krieg und die Bonner Republik in der gleichen Zeit passiert. Ich wollte vielleicht noch auf den Regierungsbunker für die Bonner Regierung, die ja dafür gebaut worden ist, kurz kommen. Da wurden immer die Vintex-Cymex-Übungen abgehalten. Und da habe ich auch immer drüber berichtet. Und zwar diese Vintex-Übungen, die waren immer NATO-Stabsrahmenübungen, die wohl immer der Atomkrieg geübt worden ist. Und jedes Mal gab es andere Ziele und dieser Regierungsbunker, dort war dann so in kleiner Form eine ganze Regierung dort in dem Bunker drin und die ganze, und das, dann gab es einen Bundespräsidenten Üb, die hatten immer dann den Zusatz Üb, ne, weil sie stellvertretend für die tatsächlichen Minister dort waren. Und der eine, hier ist er. Der damals den Verteidigungsminister vertretene Staatssekretär und CDU-Abgeordnete Willy Wimmer fand das Übungsszenario 1989. Und zwar dort wurde geübt, atomarer Erstschlag auf Dresden und Balkan. Dresden, wenn wir Dresden hören, dann muss man sagen, da haben die sie noch alle oder ist es quasi erfunden? Nee, das war tatsächlich eine Übung, wo Dresden und auch der Balkan und der Angriff auf den Balkan, der lief so ähnlich ab wie der Jugoslawienkrieg. Erst Unruhen im Land erzeugen und dann in dem Fall konventionell eingreifen. Und hier auf der Übung, wo war das atomar vorgesehen? Aber also wie gesagt, Willy Wimmer, der den Verteidigungsminister dort in dem Bunker vertrat, der fand dieses Übungsszenario dann politisch völlig unvertretbar. Denn zu der Zeit gab es ja schon die deutsch-deutschen Verhandlungen 1989, muss man sich vorstellen, dass dann noch ablief. Auf sein Betreiben schied die Bundeswehr vorzeitig aus dieser Übung aus. Und es wurde entschieden, Übungen dieses Inhalts nicht mehr durchzuführen. Durch die folgenden politischen Ereignisse in Europa haben sich weitere Kriegsspiele dann sowieso erledigt. Der Kalte Krieg, aber auch die Zeit der Bonner Republik ging zu Ende. Wäre der damalige Kalte Krieg jemals in einen, wenn auch begrenzten atomaren Schlagabtausch umgeschlagen, so wäre es für beide deutsche Staaten verheerend gewesen. Ob eine der beiden Großmächte sich nachher als Sieger hätte bezeichnen können, wäre für Deutschland angesichts der zu erwartenden Verwüstung unerheblich gewesen. Leider folgte dem Ende des Kalten Krieges keine wirkliche Entspannung und die erhoffte Friedensdividende infolge einer erhofften weltweiten Abrüstung blieb bis heute aus. Statt der damals drohenden großen weltweiten Katastrophe gibt es heute immer wieder zunehmend lokale Kriege, für die betroffenen Länder nicht weniger verheerend als vorher. Und ob die Ukraine zu einem neuen kalten oder hoffentlich nicht zu einem tatsächlichen neuen Krieg wegen der Einkesselung Russland durch die NATO führt, das muss die Zukunft zeigen. Ich danke, dass ihr so lange Geduld hattet. Dankeschön. Wir machen jetzt ein